Kirche für Siegen, der Podcast. Unsere Vision für 2024? Grow, wachsen.
Einen wunderschönen guten Morgen, schön, dass ihr alle hier seid. Schön, euch alle von hier vorne zu sehen auch. Genau, mein Name ist Gerrit. Warum Palmsonntag? Hat der Olli schon ein bisschen angesprochen. Palmsonntag, nochmal als Wiederholung. Ich weiß nicht, wie ihr so aufgewachsen seid mit der Prägung Palmsonntag. Eigentlich müsste Palmsonntag gar nicht Palmsonntag heißen, sondern eigentlich müsste der Sonntag Einzugssonntag heißen. Als Beispiel, wenn man jetzt mit dieser Analogie genauso weitergehen würde, würde Heiligabend nicht Heiligabend sein, sondern genau, der Krippenabend. Also es wird ein Objekt genommen, was in dieser Geschichte vorkommt und dann wird der Tag nach dem benannt. Palmen haben eine ganz zentrale Rolle in dieser Geschichte, aber ich finde es trotzdem interessant, dass es Palmsonntag bedeutet. Ich weiß nicht, was deine Beziehung zu Palmsonntag ist. Ich, vielleicht merkt ihr das auf jeden Fall während der Predigt jetzt. Ich habe eine ganz besondere Beziehung zu Palmsonntag, aber auch erst in den letzten 5 Jahren entwickelt. Und ich bin davon überzeugt, dass es ein ganz entscheidender Tag ist, Palmsonntag. Genau. Wie ich schon gesagt habe, heilsgeschichtlich ein ganz wichtiges Ereignis und wir wollen direkt gar nicht so viel darüber herum reden. Wir wollen direkt reingehen in Wort Gottes. Der Einzug in Jerusalem ist quasi der Titel, wo er wahrscheinlich auch in deiner Bibel so steht, wird in allen Evangelien erwähnt. Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Alle ein bisschen andere Schwerpunkte und genau diese, ja, wir lesen in Matthäus Evangelium 21, die Verse 1 bis 11, ihr dürft gerne, in eurem eigenen ist immer auch eine Ermutigung an euch, ihr müsst euer Wort kennen, ihr müsst das Wort Gottes kennen, deswegen nochmal eine Ermutigung, eure eigene Bibel mitzunehmen, aber ihr dürft natürlich auch die digitale mitnehmen oder hier vorne mitlesen. Als sie nicht mehr weit von Jerusalem entfernt waren und in die Nähe von Bethphage am Ölberg kamen, schickte Jesus 2 Jünger voraus. Er gab ihnen folgende Anweisung: Geht in das Dorf, das ihr vor euch seht. Gleich beim Ortseingang werdet ihr eine Eselin finden, die angebunden ist, und bei ihr ein Fohlen. Bindet sie beide los und führt sie zu mir. Und sollte jemand etwas zu euch sagen, dann antwortet: Der Herr braucht die Tiere. Dann wird man sie sofort mit euch gehen lassen. Interessant. Das geschah, weil sich erfüllen sollte, was durch den Propheten vorausgesagt worden war. Sagt der Tochter Zion: Dein König kommt zu dir. Er ist sanftmütig und er reitet auf einem Esel, auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers. Die beiden Jünger machten sich auf den Weg und führten alles so aus, wie Jesus es ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Eselin und das Fohlen, legten ihre Mäntel über die Tiere und Jesus setzte sich darauf. Scharen von Menschen breiteten ihre Mäntel auf dem Weg aus. Andere hieben Zweige von den Bäumen ab und legten sie auf den Weg. Vor und hinter Jesus drängten sich die Menschen und riefen: Gepriesen sei der Sohn Davids, gesegnet sei er, der im Namen des Herrn kommt, gepriesen sei Gott in der Höhe. So zog Jesus in Jerusalem ein. Die ganze Stadt geriet in Aufregung und alle fragten: Wer ist dieser Mann? Die Menge, die Jesus begleitete, antwortete: Das ist der Prophet Jesus aus Nazareth in Galiläa. Also ist der Einzug nach Jerusalem. Ist ja auch interessant, auch die Bedeutung von Palmblätter, hier werden zum Beispiel auch nur Zweige in der Übersetzung erwähnt. Ich glaube, nur im Johannesevangelium sind es Palmzweige. Aber es ist auch, wie gesagt, eine Randnotiz, die gar nicht wichtig ist. Aber auch Klamotten haben sie auf den Boden gelegt. Ja, und das war quasi eine Geste, die man gemacht hat, wenn man einen König erwartet hat. Ja, heutzutage wäre das quasi ein roter Teppich, den man schnell noch ausrollen würde. Und damals hat man Palmzweige oder Zweige auf den Boden gelegt oder halt Klamotten, wenn sie noch Klamotten anhatten. Aber immer nur bis zu einem gewissen Grad, ne? Also nicht, dass sie am Schluss dann nackt da standen, sondern wenn die halt jetzt noch einen Mantel, einen Schal oder irgendwas hatten, dann haben die ihn abgezogen und haben den quasi vorne hingelegt. Und andere haben dann einfach Palmzweige genommen oder irgendwelche Blätter, um das Erwarten eines Königs zu symbolisieren. So, diese Person, die da gerade reinkommt in die Stadt, ist der König. Und viele von ihnen, das auch jetzt nochmal vom historischen Kontext zu sehen, viele von den Leuten, also kurz bevor Jesus in Jerusalem eingezogen ist, hat er das Wunder von der Auferstehung von Lazarus gemacht. Im Johannesevangelium lesen wir das unmittelbar davor, dass er Lazarus wieder auferweckt hat, also von den Toten auferstanden hat. Und das war erstmal so der Peak, das Höchste, was wir von Jesus in den Evangelien lesen, was er getan hat. Er hat Menschen blinde wieder sehend gemacht, er hat Lahme wieder gehend gemacht, aber so die Lazarus, auch sogar der als sein Freund betitelt wird, ne, worüber Jesus auch geweint hat, dass er's gehört, als er es gehört hat, dass er starb, als er ihn wieder zum Leben auferweckt hat, das war so das Höchste, was er gemacht hat. So in, und das haben die Leute noch gehört, ne, mit dieser Geschichte im Ohr. Das spricht sich ja auch viel rum, auch wenn die keine Nachrichten oder irgendwie hatten. Aber es war so, boah, das ist dieser Jesus, das ist der Jesus, der Lazarus von den Toten auferweckt hat. Also es war schon so diese Stimmung, die ja schon da war bei den Leuten. Ne. Und dadurch waren sie auch überzeugt, dass dieser der angekündigte Messias ist, ne. Und das ist nicht einfach nur ein Einzug, ist nicht einfach nur, dass Jesus jetzt nach Jerusalem wollte und dann er sich gedacht hat, wenn wir das jetzt schon machen, dann reite ich da irgendwie noch mit dem Esel rein und bin noch der König, sondern Jerusalem ist die, wie sie auch genannt wird, Stadt Davids. Und das ist, Jerusalem ist der Ort in Israel, wo der König herrscht. Das würden wir heutzutage sagen, Berlin ist die Stadt, von wo aus die Politik herrscht oder regiert oder whatever, ja. Aber so ist Jerusalem, ist so, war der Punkt einfach, wo der König wohnte, ja, wo aus der König regierte. Die Stadt Davids. Und das Volk empfing Jesus wie ein König. Und das war einmal auch eine Provokation für die Römer, ne? Jerusalem oder Israel war von den Römern besetzt. Wir kennen das, wir lesen das auch. Später Karfreitag und Ostern, in diesem ganzen Konflikt, in der ganzen Geschichte, lesen wir noch mehr von den Römern, ne, von Pontius Pilatus und alles. Aber die Stadt war besetzt von den Römern und es war eine Provokation gegenüber den Römern auch. Ja, das Volk, die Leute, die dort wohnten, sagten, der auf dem Esel da reinreitet, das ist der König, der herrscht über Jerusalem. Ne. Und die Juden waren auch in der Erwartung, dass es auch der König ist, ja, einer, der mit Sie erwarteten auch eine Revolte. Sie erwarteten, es war auch eine gewollte Provokation auch von den Juden. So, das ist der König. Der wird euch Römern, ja, es zeigen. Sie erwarteten jemand, der auf den Tisch haute, ja, der mit Engelsheeren aufräumte, ja. So, wie wir uns das so vorstellen. Wie würde so ein König einziehen? Heutzutage, wenn wir denken, so in der Stadt zieht der König ein. Der kommt nicht mit Palmzweigen und Kleider auf dem Boden. Der kommt mit einem Streitross. Der kommt mit Prunk, mit Gold, Glitzer, ein riesiges Heer auch. Also mit einem Ansehen in seiner goldenen Rüstung. Keine Ahnung, so wie ich mir das so bildlich vorstelle im Mittelalter, wie der König da in die Stadt reinkam, ne? Oder Kaiser in Rom oder, ja, also mit viel Prunk. Ja, in unserer Zeit wäre das vielleicht so, wie wir das erwarten würden, wenn wir sagen würden, der König zieht ein in Siegen, ja, oder in Jerusalem. Ne? Und wie kommt Jesus? Nicht nur auf einem Esel, sondern sogar auf einem kleinen Esel, auf einem Fohlen, ja, auf einem Eselfohlen. Also, ist jemand von euch schon mal auf einem Esel geritten? Sehr gut, ja. Aber ist so, Esel ist nicht einfach, ich habe mir das auch so, ich bin auf dem Bauernhof teils groß geworden. Meine Mom hat auch Pferde und Reiten und hin und her. Und ein Esel ist nicht einfach nur ein graues Pferd. Ja? Ein Esel ist einfach von der ganzen Anatomie, ist einfach ein anderes Tier, hat Ähnlichkeiten, ne? Aber ist nicht dazu ausgelegt, jetzt zu reiten. Jeder, der schon mal geritten ist, der weiß, was für ein schönes Gefühl das ist, auf so einem Pferd zu sitzen und ja richtig erhaben zu sein und so ein mächtiges Tier auch. Ne? Und auf einem Esel, auf einem kleinen Esel auch noch, ne? Erwachsener Mann. Jesus war ungefähr so alt wie ich, so in dem Alter, ne? Kann ich mir vorstellen, so vielleicht die Füße kurz bevor sie auf den Boden kamen, tippelt er dann auf dem Esel da in Jerusalem rein. Ja, also ich finde dieses so krass, dieses Bild, wenn wir uns das mal bildlich vorstellen. Ja, da ist eine Stadt, da wird der König erwartet und der König kommt einfach auf einem Esel. So wirklich, ich stelle mir das. Ich habe mir da mal ein Video anguckt, die tippeln jetzt nicht so, die können schon normal gehen. Aber ich stelle mir dann vor, so ein Esel, der so reintippelt, ja, und die Füße kurz bevor sie schleifen vielleicht schon auf den Boden, weil er so klein ist, ne? Und das ist so krass einfach, das. Und manchmal kommt es mir auch so ein bisschen wie eine Phrase vor. So, jetzt ist Jerusalem oder Jesus kommt vor Jerusalem und denkt sich, stopp, ich kenne das Alte Testament. Hier, da haben wir gelesen, ist Jesaja, das ist auch kein Zitat, was wir so finden in der Bibel. Das ist ein Mich-Zitat, das ist ein Zitat von Jesaja 62, Vers 11 und Zacharja 9, Vers 9. Also wir werden so diese Prophezeiung, die hier steht, nicht in der Bibel finden. Aber so, er denkt sich dann so kurz bevor er in der Stadt ist, halt, stopp, jetzt muss ich mir noch meinen Esel holen, weil der Prophet hat das ja geschrieben. Ja? Und ich möchte die Stelle einmal vorlesen, Zacharja 9, Vers 9. Du, Tochter Zion, freue dich sehr. Und du, Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter, ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. In einer Übersetzung steht dann, fand ich cool so, dein König kommt zu dir, gerecht und ein Retter. Das ist erstmal die Erwartung, die Jerusalem oder die Juden hatten. Ein König kommt zu dir, gerecht und ein Retter. Das ist ja das, was sie, wonach sie sich gesehnt haben. Sie haben sich ja nach Rettung gesehnt. Ja. Dann aber der Zusatz, den der Prophet Zacharja sagt, demütig und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen, dem Jungen einer Eselin. Das Volk erwartet einen Herrscher, einen König, der regiert, einen Eroberer. Aber Jesus macht mit dem Esel klar, ich komme nicht als Eroberer, ich komme nicht als Herrscher, der jetzt hierher kommt und die Römer rausschmeißt, ich komme nicht als Befreier für das Land, in dem Sinne, wie die Juden das gedacht haben, sondern er kommt demütig in Liebe, aber trotzdem als Messias. Und Jesus wollte auch mit diesem Esel zeigen, dass Gottes Reich nicht so funktioniert, wie wir uns das manchmal vorstellen, wie das irdische Reich funktioniert. Ja? Auf der Welt oder auf dem irdischen Leben würde es ganz klar sein, ein König zieht nicht auf einem Esel hin, auf einem Eselfohlen rein, sondern anders. Und in Gottes Reich zieht der Messias, der König, der erwartete König und Retter auf einem Esel in die Stadt rein. Und er macht damit klar, dass Gottes Reich nicht so funktioniert wie das irdische. Und das einmal in Jesu Lehren, ne? Jesu Lehren widerstreben dem in der Gesellschaft, so oder so wie wir in der Gesellschaft leben, das widerstrebt dem, ja. Feindesliebe, ja. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, als Dinge, die anecken in der Gesellschaft. Sorge dich um nichts, ja, wo wir alles mit Versicherung versuchen abzudecken, ja. Und auch die Lehre vom Sabbat, ein Tag ohne Arbeit. Das, wo die Leute vielleicht so denken, ist ja cool, so einen Tag nicht zu arbeiten, aber die Vision hinterm Sabbat, was Sabbat eigentlich bedeutet, ist nicht einfach nur ein Tag chillen, Netflix und was weiß ich was, sondern Sabbat ist 24 Stunden Ewigkeit. Ja, Sabbat ist 24 Stunden in der Gegenwart Gottes sein. Ein Tag, der geschenkt wurde für uns. Und sind auch heute noch ungewohnt, wenn wir uns in der Welt umschauen. Ja? Man sagt ja immer, wir wohnen, wir leben in der Welt, sind aber nicht von der Welt. Das hat was mit dem Bürgerrecht zu tun. Ja? Wir haben ein Bürgerrecht des Himmels. Gott hat uns geschaffen in der Identität, in der DNA. Wir gehören in die Gemeinschaft Gottes. So sind wir geschaffen. Wir leben in dieser Welt, wir sind aber nicht von dieser Welt. Und das bedeutet nicht, wie viele das interpretieren, mit Fernhalten von Dingen der Welt, weltliche Musik, Videospiele oder Filme. Ja, kein Sportverein, weil das ist ja Welt. Ich weiß nicht, wer das noch kennt. Meine Mom ist so aufgewachsen. Entweder bist du im Sportverein, Fußballverein oder du bist in der Gemeinde. Ja. Es geht vielmehr um unsere Werte und vor allem unsere Identität. Wo wir als Christen in vielen Dingen anecken bei Menschen in dieser Gesellschaft, wie wir denken und wie wir glauben. Thema Identität, wer bin ich? Ja, eine Frage, die sich jeder irgendwann einmal stellt, wer bin ich? Manche sind in einem Alter jetzt schon angekommen, wo man das irgendwann gesagt hat oder annimmt, so bin ich. Manche sind in einem Alter, die vielleicht unten anfangen und sich anfangen, so das herauszufinden, okay, wo will ich hin, beruflich, dies, das, ja. Und in der Welt, in der wir leben, ist eigentlich ziemlich simpel. Meine Identität bestimme ich. Das, was ich mache, ich schaffe mir meine eigene Identität. Ja, das bedeutet, wenn ich Musik mache, ist ein Teil meiner Identität, ich bin Musiker. Wenn ich eine Schreinerausbildung mache, ja, dann ist meine Identität auch Schreiner zu sein. Meine Identität schaffe ich mir selbst. Und das ist natürlich von der Wertigkeit auch mal unterschiedlich. Zum Beispiel ich habe, also auch Musiker zum Beispiel, habe ich Gitarre gelernt zu spielen, dass ich einfach irgendwie spielen kann, ja, Wonderwall oder irgendwas. Oder kann ich so gut spielen, dass ich sogar in einer Band spiele? Wie definiere ich, wir definieren ganz schnell unseren Wert daraus, wie gut wir etwas können. Musiker ist nicht gleich Musiker. Der eine würde sagen, er ist Musiker, der andere würde sagen, du kannst einfach nur Gitarre spielen. Musiker ist dann auch schwierig, ne? Und ich habe früher sehr viel Musik gemacht, und zwar habe ich Posaune gespielt. Mit 9 Jahren habe ich angefangen, Posaune zu spielen, weil mein Vater das auch spielt. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, es ist ein cooles Instrument ist, und habe durch meinen Kontext, ne, ich bin nicht in der Gemeinde oder irgendwie groß geworden, ich habe auch nicht im Posaunenchor gespielt, sondern ich habe im Orchester gespielt, im großen Orchester, habe dann auch in Big Bands gespielt und keine Ahnung, haben dann auch CD aufgenommen und mal ist dann überall. Irgendwann hatte ich auch eine Zeit, wo ich mich richtig da reingehängt habe und richtig besser werden wollte, ne? Ja, mit besseren Bands zu spielen. Ich hatte 3 Orchester und dann noch eine Band, war jeden Tag irgendwie unterwegs, weil ich ja auch besser werden wollte und mich daraus schon auch irgendwie definiert habe. Ja, und da war man auch manchmal in gewissen Kreisen mit Profimusikern unterwegs. Leute, die das richtig professionell machen und damit Geld verdienen, ja. Und die sagen dann vielleicht, wo manche Leute, die nicht so viel Ahnung von Musik haben, sagen, boah, Gerrit, du kannst richtig gut Posaune spielen, du bist ein richtiger Musiker, ne? Und so Profimusiker, wenn ich mit denen unterwegs war, die würden vielleicht sagen, ja, Gerrit, du kannst ganz okay gut. Also, ist okay, so, ne? Bist ja so über Durchschnitt, so, aber es ist okay, so, ne? Und dann war bei mir auch irgendwann so der Punkt, wo ich gemerkt habe, boah, es gibt immer einen, der besser ist, so, ne? Wenn jemand von euch Sport macht, vielleicht auch im sportlichen Aspekt, ja, es gibt immer einen, der besser ist. Und wenn ich meine Identität daraus aber definiere, ja, wenn meine Identität, die ich mir ja selber schaffe, daraus definiere, dass ich Musiker bin und meine Wertigkeit auch abhängig davon ist, bei wie vielen Bands ich spiele und wie gut ich Musik mache, dann bin ich im Zugzwang. Dann muss ich besser werden. Und es gibt immer einen besseren, aber meine Wertigkeit hängt davon ab, wie gut ich das mache. Und dann ist es so krass, weil man direkt in diesen Zwang reinkommt. Und wer bin ich überhaupt? Bin ich überhaupt Musiker? Bin ich nicht irgendwas anderes? Und bei Gott funktioniert das nicht so. Und natürlich gehören das irgendwie Dinge auch zu unserer Identität. Ja, ich mache gerne Musik einfach. Ne? Das ist ein Teil von mir. Ja, ich habe Schreiner gelernt, das ist auch ein Teil von mir. Aber es ist auch nur ein Teil von mir. So, auch meine Leidenschaften sind ein Teil von mir und meiner Identität. Aber es macht nicht meinen Wert aus. Und meine Identität wird von jemand anderem zugesprochen. Ja? Gott, der Schöpfer, der mich und diese ganze Welt geschaffen hat, spricht mir meinen Wert zu. Nicht die Leute, die um mich herum sind oder meine Eltern vielleicht auch. Ja, ich muss nichts leisten, um wertvoll zu sein. Der Höchste, der mich am besten kennt, spricht mir zu, du bist mein Kind. Und das ist meine Identität. Meine Identität ist an erster Stelle, ich bin ein Kind Gottes. Der Schöpfergott, der allmächtige, allgegenwärtige Schöpfergott, spricht mir meine Identität zu. Unabhängig, wie gut ich Posaune spiele. Meine Wertigkeit. Die Welt sagt dir, du musst stark sein, schön und erfolgreich sein. Und Social Media ist nicht hilfreich dabei, dagegen zu wirken. Ja? Es verstärkt das sogar noch mehr. Und dann fangen wir irgendwann an, uns zu vergleichen. Ja? Wir schauen, wie gut ist der andere. Wie auch in meinem Beruf, es ist auch sehr herausfordernd, als ich noch in der Jugendarbeit gearbeitet habe und man hat so seine Jugend gehabt und auf einmal sieht man Klassenkameraden oder Leute, Freunde, die auf einmal eine Jugend haben mit riesigen Events, 100 Leute in der Jugend und wir sind 15. Ja, und dann fange ich an und denke mir so, boah, krass, was mache ich überhaupt und ist es überhaupt meine Wertigkeit, meine Identität, gehöre ich überhaupt hin und sowas, ne? Und da auch zu sagen, so, wer spricht mir denn meine Identität zu? Wer spricht mir denn meine Wertigkeit zu? Das bin ich selber, das seid auch nicht ihr, ja, das sind nicht meine Eltern, sondern der Schöpfergott spricht mir meine Identität zu. Gott hat dich einzigartig gemacht. Und wie machen wir etwas Einzigartiges kaputt? Indem wir anfangen, es mit etwas, mit jemand anderem zu vergleichen. Wenn ich einzigartig bin und ich mich mit anderen vergleiche, bin ich nicht mehr einzigartig. Ja. Dann bin ich in diesem Strudel von, wer bin ich und wie wertvoll bin ich und wie schön das einfach ist, ja, dass Gott zu dir sagt, du bist mein Kind und du bist perfekt gemacht. Und auch wie viel Stress das einem wegnimmt, wie frei einen das macht, Menschen auch zu begegnen, die viel mehr Sachen können. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man so, ich habe so einen Freund, der ist einfach wo ich so denke, sportlich ist er sehr, sehr erfolgreich, ja, wo ich so merke, so, boah, was kann ich, ja, so, wer bin ich, was ist meine Wertigkeit? Und es bringt ganz viel Stress weg, wenn wir merken, so, boah, Gott spricht uns unsere Identität zu. Das zweite sind die Werte, die Jesus lehrt. Diese Werte sind für die Welt ein Anstoß. Wir nehmen einmal die Feindesliebe, und da kann so einmal die nächste Folie, Matthäus 5, 43 bis 45. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feinden hassen. Kurzer Kontext, Bergpredigt. Und dieses Zitat kommt aus den Mosebüchern, 2. oder 3. Mose, wo das quasi, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feinden hassen. Und er sagt quasi, ich aber sage euch, Jesus, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel, denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Und das finde ich so krass, nicht nur so, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, ist okay, aber ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. Und das ist etwas, was wir in der Welt nicht kennen. So, unsere Feinde zu lieben. Was bedeutet das, seine Feinde zu lieben? Und das auch, lieben bedeutet nicht annehmen. Lieben bedeutet nicht alles gutheißen, was eine Person tut. Das auch mit Vergebung. Vergeben bedeutet nicht vergessen. Wenn ich einer Person vergebe, heißt es nicht, dass ich alles vergesse, was sie jemals getan hat zu mir. Verletzung ist da. Und das auch beim Lieben. Ich liebe den Feind nicht, weil er so ist, wie er ist, sondern ich liebe ihn, weil Gott ihn liebt. Und Gott liebt ihn auch nicht, weil er so ist, wie er ist, sondern weil er ihm wünscht, dass er erfährt diesen göttlichen Frieden in seinem Herzen. Und jetzt denkt ihr vielleicht, Feinde habe ich keine. So richtig Feinde, haben wir Feinde? Keiner meldet sich. So richtig Feinde haben wir nicht. Aber denkt mal an eine Person, wo ihr denkt so, boah, da wird es mir schwer fallen, für diese Person zu beten. Denkt mal kurz drüber nach. Fällt euch eine Person ein? Mir ist sofort eine Person eingefallen. Auch als Pastor. Krass, oder? Mir ist sofort eine Person eingefallen, wo ich gedacht habe, hey, hassen ist jetzt krass. Fein würde ich jetzt auch nicht sagen. Aber wo ich so denke, boah, so wirklich vor Gott zu kommen und für diese Person zu beten. Zu beten, dass sie diesen göttlichen Frieden erfährt. Ich hoffe, euch ist auch jemand eingefallen und lasst uns da wirklich drin wachsen, das auch zu tun, für diese Person zu beten. Liebe deine Feinde und sogar segne sie und bete für sie. Das ist ein absoluter Anstoß in der Welt. Denn wir wollen auch, dass diese Menschen befreit werden, dass sie auch Gottes Liebe erfahren dürfen. Ja, und vielleicht ist es bei dir sogar ein Bruder oder eine Schwester, sage ich so schön, im Herrn. Vielleicht ist bei dir sogar eine Person, die selber ein Kind Gottes ist. Krass. Und das glaube ich ist, also bei mir ist es eine Person, ja, die aus meiner Vergangenheit, wo ich so merke, Hass, Feinde, absolut nein, ne? Aber wo man merkt so, boah, das kostet wirklich Überwindung, für diese Person zu beten. Und da dürfen wir wachsen, weil da drin eine Power drin ist, eine Kraft drin ist. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ein Gebot, welches in jeder Weltreligion zu finden ist, ja, nur ein bisschen anders formuliert. Manche von euch kennen das vielleicht noch als gutes Sprichwort, was du nicht willst, was man dir tut, das füge keinem anderen zu. Ja, so sagt man dann kleinen Kindern, hey, was du willst nicht geschlagen werden, dann schlag auch keinen. Das ist ganz einfach. So, du willst nicht, dass, keine Ahnung, dass man über dich ein Schimpfwort sagt, hey, dann mach das auch nicht. Ne? So versucht man, eine bessere Welt zu schaffen. Aber eigentlich, was daraus resultiert, also findet ihr in jeder Weltreligion, im Buddhismus, im Shinduismus, in allen Weltreligionen finden wir diesen Ansatz von, was du nicht willst, was man dir tut, das füge keinem anderen zu. Aber im Christentum, was Jesus lehrt, ist, er formuliert das positiv. Weil wenn ich sage, was du nicht willst, was man mir tut, das füge ich keinem anderen zu, das heißt, jeder lebt sein Leben, ja, wir versuchen uns irgendwie nicht an der Schulter zu, wir schaffen das, ne? Du willst nicht, dass ich dich schlage, hey, dann schlag mich einfach auch nicht, ganz einfach, schaffen wir schon. Und Jesus geht einen Schritt weiter und er sagt sogar, boah, nicht so, schlag ihn nicht, du willst dich schlagen, dann schlag ihn nicht, sondern liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist sogar noch einen Schritt weiter. Das bedeutet, ich muss sogar auf die Person zugehen, muss ihr auch noch was Gutes tun. Muss ihr was Gutes. Ich muss sie lieben auch. Ja, und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das setzt erstmal voraus, dass ihr euch selber liebt, dass ihr euch selber angenommen habt. Das zu dem ersten Punkt, was ist meine Identität? Wer bin ich? Schaue ich mich im Spiegel an und sage, boah, ich bin ein Kind Gottes, ich bin perfekt in unserer Sicht, das ist schwierig. Gott schaut dich an und er sagt, du bist so, wie du geschaffen wurdest, bist du perfekt. Du bist, wenn du ein Kind Gottes bist, ja, wenn du Jesus angenommen hast, bist du gerecht und heilig. Ich liebe das zu sagen und das auch uns immer zuzusprechen, weil das eine Wahrheit ist. Und ich weiß nicht, ob du das kannst, ob du in den Spiegel gucken kannst, heute Morgen vielleicht auch und sagen kannst, boah, ich bin gerecht und heilig. Aber das hat etwas mit, wie ich meinen Nächsten lieben kann, muss ich erstmal anfangen, mich selber zu lieben. Nicht in der selbst egoistischen, egozentrischen, narzisstischen Selbstliebe, sondern in dem Anerkennen, was meine Identität, wie wurde ich geschaffen, mit meinen Stärken, mit meinen Schwächen, ja, Ebenbild Gottes. Und dann kann ich anfangen, in dem gleichen Blick meinen Nächsten anzuschauen und kann sagen, die Person ist ein Ebenbild Gottes, sie ist perfekt, ja, sie ist gerecht und heilig. Und dann anfangen, die Person zu lieben. Wir müssen nicht alle Freunde sein, das werden wir nie erreichen, nicht schaffen, im Himmel vielleicht, ja, aber wir können uns gegenseitig lieben. Und das ist auch etwas, was auch Anstoß bringt in der Welt. Ja? Den Nächsten lieben wie dich selbst. Auch das Thema finde ich so krass. Ich bin Familie und Freunde, habe ich einfach noch viele Menschen, die keine Christen sind auch. Und dann hört man so ein bisschen die Wertigkeit, was so der Wert ist eines Lebens. Ich bin 35. Ja? Ich habe eine Familie, ich habe Kinder, alles gut. Habe noch kein Haus. Das ist ganz, ganz wichtig bei meinem Wert. Erfährt man auf jeden Fall meinen Beruf, Weiterbildung. Ich muss wer werden, ich muss Geld verdienen. Ja? Und das ist etwas, wo Leute sagen so, hey, mein Leben, ich muss erst mal gucken, dass das funktioniert. Und dann dieser Aspekt auch, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Bei uns ist ganz normal in der Kultur, dass wir auch spenden, dass wir, keine Ahnung, an Missionsprojekte oder irgendwas, dass wir selbstlos Geld hergeben. Das ist in unserer Kultur, in der christlichen Kultur, bei uns Geschwistern, so wie Jesus gelehrt hat, denke ich normal, ist jetzt nicht fremd, so, ne? Aber ich kenne Menschen, oder es gibt Leute auf jeden Fall, auch in der Gesellschaft, für die ist es fremd, warum sollte ich denn mein hart verdientes Geld jemandem geben? Einfach so. Das verstehe ich nicht. Warum sollte ich das tun? Ich kriege dafür doch gar nichts zurück. Dann vielleicht ein bisschen, wenn jetzt Ukraine-Krieg oder, keine Ahnung, Überschwemmung irgendwo ist, dann geben wir mal ein bisschen was her. Aber dieses Mindset zu sagen, boah, ich gebe etwas her, was mir geschenkt worden ist von Gott, damit ich es verwalte, um jemand anderen zu helfen, wo dann etwas Schönes daraus entstehen kann. Liebe dein Nächsten wie dich selbst, das ist so, so fremd einfach in der Welt. Und eigentlich sehen wir uns alle danach, auch Nichtchristen, auch Menschen in dieser Gesellschaft, wir sehen uns daran, dass jemand freundlich zu uns ist, ja, dass jemand uns selbstlos begegnet auch. Das noch in ganz vielen anderen Aspekten bei Gottes Werte, zum Beispiel wie unsere Sexualethik ist, wie wir Ehe leben, wie leben wir unsere Ehen, das ist fremd für die Welt. Ich sage nicht für die Welt, sondern das ist fremd für Menschen dieser Gesellschaft, ja, und auf dieser Welt. Ich finde Welt diesen Spruch immer schwierig, aber auch wie wir mit Finanzen umgehen, ja, wo wir vielleicht auch sagen, es gibt Menschen, die spenden 10% ihres Einkommens. Da würden Leute denken, why? Konsum, wie konsumieren wir Dinge? Wie denken wir über unseren Körper nach? Ja? Werte, die oft unterschiedlich sind von den Werten dieser Gesellschaft. Und der König zieht in Jerusalem ein auf einem Esel. Die Juden haben eine Revolte erwartet. Einen Rebellen, einen Eroberer, der reinkommt und diese Römer rausschmeißt, der uns Befreiung schenkt in diesem Land. Ja, jemand, der das Land aus den Händen der Römer befreit, der mal aufräumt mit einem Riesenknall, weil er ist doch unser Erlöser. Und Zacharja hat sogar gesagt, unser Retter, der kommt, Messias. Und dann kommt dieser Messias auf einem Esel geritten. Oder wie es mal jemand in einem Buch gesagt hat, ja, nicht in einem Mercedes AMG, sondern der Messias kommt auf einem Mofa. Also ich bin zwei Jahre lang in meiner Ausbildung mit dem Mofa auf die Arbeit gefahren, 25 km/h, 25 Minuten unterwegs. Ganze Jahr über, Schnee, Regen, egal. Und dann wisst ihr, wie demütigend das ist, im Mofa zu fahren. Aber er kommt auf den Mofa rein. Und er soll uns doch befreien, er soll uns doch retten. Und der Mensch sieht erstmal die Befreiung, die er denkt, die notwendig ist. Er denkt, die Befreiung von den Römern ist notwendig, die brauchen wir jetzt, ja. Und Jesus oder Gott sieht die Befreiung, die sie wirklich brauchen. Die Menschen brauchen die Befreiung von der Sklaverei der Sünde. Sie brauchen nicht die Befreiung von den Römern. Das ist der Blick, den die Leute sehen. Die Juden sehen erstmal nur, das ist das Problem, das muss aus dem Weg, die Römer müssen weg. Und Gott schaut viel weiter. So, ihr braucht die Befreiung von der Sünde, damit ihr gerecht und heilig werdet. Das wieder, wie ich das vorhin gesagt habe, dass dieser Zustand, wie er war im Garten Eden, wo Adam und Eva in Gegenwart, in Gemeinschaft mit Gott face to face gelebt hat. Adam ist mit Gott durch den Garten Eden spaziert. Diesen Zustand möchte Gott wiederherstellen und deswegen musste Jesus sterben. Kommt noch am Freitag. Aber das ist diese Befreiung, die Menschen brauchen. Und Jesus macht klar, dass sein Reich anders ist, als wir es kennen. Der König zieht in Jerusalem ein. Jesus wird als König empfangen. Die Leute jubeln ihm zu, aber 5 Tage später hängt dieser Eroberer, Retter, Messias am Kreuz. Von Palmblättern wedeln zum Anspucken. In diese Spannungswoche gehen wir jetzt morgen rein. Ja. Vom König zum Gekreuzigten. Und wir betreten jetzt diese wunderschöne Spannungswoche, wo wir von dem König, der in Jerusalem reinzieht, gejubelt wird. Hosianna, der König kommt, ja, der Retter, der Befreier kommt, der Messias kommt. 5 Tage später Spucken und Kreuzigung. In diese Spannungswoche. Das so wie so ein Sturm, wie wenn so ein Sturm langsam sich am Ankündigen ist, wo man denkt so, wow, krass, hier könnte bald etwas passieren. Und diese Spannungswoche gehen wir jetzt rein. Und ich möchte uns wirklich ermutigen, auch als Kirche, das uns da wirklich bewusst zu machen. Ich bin Freund davon, nicht einfach in Feiertage reinzustolpern auch, zu sagen so, die besinnliche Weihnachtszeit, sondern ich liebe es, dass wir uns in unserem Alltag, der so hektik und stressig ist, uns bewusst klar machen, was passiert da überhaupt an Karfreitag? Was passiert überhaupt an Ostern? Wir kennen alle die Antwort. Jesus ist am Kreuz für unsere Sünden gestorben. Ist doch logisch. Was passiert da wirklich? Ich will uns wirklich ermutigen, dass wir nochmal in Gottes Wort reinschauen. Ey, ab hier Matthäus 21 direkt weiterlesen. Johannes Evangelium. Was passiert in diesen 5 Tagen, wo Jesus in Jerusalem ist? Da passiert ganz viel. Ja, lass uns den Palmsonntag als ein Startpunkt sein zur Vorbereitung zu Ostern. Bewusst machen, was passiert da an Karfreitag. Und eine Sache ist zum Beispiel die Worship Night an Karfreitag. Für manche Leute ist das ein bisschen fremd, Tanzverbot. Und wir machen einen Lobpreisabend. Hey, was am Kreuz passiert, sieht aus wie ein Versagen, ein Lose, wollte ich schon sagen, ein Verlieren. Ja, aber es ist der größte Sieg der Menschheitsgeschichte, was da passiert. Und das wollen wir feiern an dem Freitag. Und lasst uns wirklich dieses Fest der Hoffnung und Befreiung feiern und uns darauf zusteuern in diese Spannungswoche. Ich liebe das, weil das eine Spannung ist, die wir aushalten müssen in dieser Woche. Ja, vom König zum Gekreuzigten. Und dieser König ist die einzige Hoffnung für diese Menschheit. Und Jesus, ich danke dir dafür. Boah, ich freue mich so darauf jetzt, auf diese Woche einfach. Ich danke dir dafür, dass du gekommen bist. Ich danke dir dafür, dass du diesen Auftrag, den du von Gott bekommen hast, angenommen hast. Ich danke dir dafür, dass du freiwillig ans Kreuz gegangen bist, um uns zu retten. Ich danke dir dafür, dass du uns liebst. Ich danke dir dafür, dass du uns bedingungslos liebst. Ich danke dir dafür, dass du uns perfekt gemacht hast. Ich danke dir dafür, dass du durch diesen Tod am Kreuz und diese Auferstehung vom Tod gerecht und heilig gesprochen hast. Ich danke dir dafür, dass du uns Identität zusprichst, dass du ein treuer Gott bist, der uns nicht alleine lässt in dieser Welt voll Anecken, sondern ja, dass du uns siehst auch.
Amen. Schön, dass du dabei warst. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, wende dich gerne an einen unserer Mitarbeiter. Zum Beispiel sonntags beim Gottesdienst oder auch online unter kirchefuersiegen.de.